Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Es ist fast 2 Jahre her, dass ein rechtsextremer Attentäter am höchsten jüdischen Feiertag, dem Yom Kippur-Versöhnungsfest, einen Anschlag auf die Synagoge in Halle an der Saale verübte. Heute war wieder Yom Kippur. Hätte es dabei beinahe wieder einen Anschlag auf eine Synagoge gegeben? Diesmal im westfälischen Hagen? Diesmal mit einem islamistischen Hintergrund? Die Polizei jedenfalls hatte so konkrete Hinweise darauf bekommen, offenbar von einem ausländischen Geheimdienst, dass sie auf jeden Fall sicher gehen wollte und einen 16-jährigen Syrer festnahm und die Wohnung seiner Familie durchsuchte. Ob ein Anschlag wirklich unmittelbar bevorstand, wie konkret die Gefahr tatsächlich war, das wird jetzt ermittelt. Der Schock jedenfalls ist gewaltig. Birgit Pfennig.
Aaron Knappstein ist immer noch entsetzt und gleichzeitig erleichtert, dass der offenbar geplante Anschlag in Hagen vereitelt werden konnte. Er ist froh, dass die Geheimdienste und die Polizei die Hinweise ernst genommen und ihnen nachgegangen sind.
Ich kam nach Hause nach dem Yom Kippur-Gottesdienst und saß am Küchentisch und habe wirklich geheult und habe mich gefragt, obwohl ich hier hingehöre und hierher komme und Kölner durch und durch bin, ist das mein Land? Will ich hier bleiben? Kann ich hier bleiben? Und sowas kommt dann auch direkt wieder hoch an solchen Tagen und das ist ganz schrecklich, denn damit haben eigentlich die Menschen das erreicht, was sie vielleicht erreichen wollen durch diese Anschläge.
Mit Sorge hat der 50-Jährige die Bilder aus Hagen verfolgt. Ganz genau sieht er sich die Aufnahmen des Zugriffs an, Teil eines Großeinsatzes der Polizei in Hagen. Staatsschützer durchsuchten diese Wohnung. Zuvor hatten sie konkrete Hinweise auf einen möglichen Anschlag auf die Hagener Synagoge von den Geheimdiensten erhalten. Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul spricht von einer islamistisch motivierten Bedrohungslage.
Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen führten heute Morgen zur Identifizierung und vorläufigen Festnahme eines 16-jährigen Hageners syrischen Staatsbürgers. Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnten 3 weitere Personen angetroffen werden. Sie wurden vorläufig festgenommen.
Die 3 sind mittlerweile aber wieder freigelassen worden. Gestern Abend hatten schwer bewaffnete Polizisten die Synagoge in Hagen weiträumig abgesperrt. Die Feierlichkeiten zu Yom Kippur wurden abgesagt. Ausgerechnet an Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag. In Halle hatte vor 2 Jahren an Yom Kippur ein Rechtsextremist versucht, schwer bewaffnet in die dortige Synagoge einzudringen.
Natürlich erinnert es unmittelbar an die Ereignisse von vor 2 Jahren hier in Halle und lässt einen erschaudern und weckt sehr viele Erinnerungen.
Auch der Antisemitismusbeauftragte des Bundes ist alarmiert.
Wir müssen auch das Bewusstsein dafür erhöhen, dass Antisemitismus uns alle angeht. Nicht nur die jüdische Gemeinschaft, sondern eine Bedrohung für uns alle ist.
Islamistische Übergriffe auf Jüdinnen und Juden in Deutschland, wie hier in Gelsenkirchen im Frühsommer, nehmen zu, warnt der Psychologe Ahmad Mansour. Er selbst ist in einer arabischen Stadt in Israel groß geworden. Der Nahostkonflikt sei längst in deutsche Städte übergeschwappt.
Wir müssen eine globale Welt verstehen, dass Konflikte nicht nur da bleiben, wo sie entstehen, sondern auch eine Strahlungskraft hier in Deutschland haben. Und deshalb müssen wir diese Jugendlichen erreichen. Hier geht es um eine Betrachtung des Nahostkonflikts, der Israel als Täter sieht und die Palästinenser oder die Araber insgesamt als Opfer.
Auch darum plädiert Aaron Knappstein für mehr Dialog zwischen Juden und Muslimen in Deutschland.
Für mich persönlich ist es so schlimm, weil ich mich sehr wohl hier fühle, weil das meine Heimat ist und ich einfach dieses Gefühl nicht haben möchte, nur wütend und nur traurig und vielleicht sogar ängstlich zu sein in so einer Zeit und wirklich darüber nachzudenken, ob das hier weiter meine Heimat sein kann.
Der Schock sitzt tief, doch er ist froh, dass der mögliche Anschlag vereitelt werden konnte.
Wenn 10 Tage vor der Bundestagswahl in einem Bundesland ein CDU-Mann zum Ministerpräsidenten gewählt wird, dann müsste das eigentlich für Rückenwind im Wahlkampf-Endspurt sorgen für eine Partei, die sich gerade im bundesweiten Aufholkampf befindet und jede Erfolgsmeldung gut gebrauchen könnte. Doch dann verlief die Wiederwahl von Rainer Haseloff im Magdeburger Landtag holpriger als gedacht. Denn trotz komfortabler Mehrheit seiner Koalition aus CDU, SPD und FDP klappte das erst im zweiten Anlauf. Kamen einige der Abweichler des ersten Wahlgangs womöglich aus den CDU-Reihen selbst? Ein Tag nicht für schwache Nerven in Sachsen-Anhalt, berichtet André Berthold.
Gut gelaunt betritt Rainer Haseloff am Morgen den Magdeburger Landtag.
Morgen alle miteinander. Haben Sie alle gut geschlafen?
Letzte Absprachen mit den Vertretern von SPD und FDP. Zusammen mit seiner CDU-Fraktion sollen sie ihn in ein paar Minuten zum Ministerpräsidenten wählen. Die Koalitionsverhandlungen liefen geräuschlos, alles ist vorbereitet. Schwarz-Rot-Gelb hat eine satte Mehrheit. Zusammen stellen sie 56 von 97 Abgeordneten. Die Wiederwahl im ersten Durchgang eigentlich Formsache.
Heute ist der große Tag des Parlaments. Da werden alle Prognosen und alle Zusagen eintreffen, dann könnte es so klappen.
Doch es kommt anders als geplant.
Für den Wahlvorschlag stimmten 48. Gegen den Wahlvorschlag stimmten 49. Damit hat der Wahlvorschlag die erforderliche Mehrheit nicht erreicht.
Mindestens 8 Abgeordnete der Koalition versagen Haseloff in der geheimen Wahl die Gefolgschaft. Wer es ist, ist unklar, doch es gibt Vermutungen. Einer der Abweichler könnte der ehemalige CDU-Landesvorsitzende und Innenminister Stahlknecht sein. Der wurde von Haseloff entlassen, weil er sich in der letzten Legislatur nicht genügend von der AfD abgrenzte. Und auch weitere CDU-Abgeordnete können sich eine Kooperation mit der größten Oppositionspartei vorstellen. Auch die Koalitionspartner vermuten die Abweichler bei der CDU.
Ich gehe davon aus, dass das, was wir heute gesehen haben, eher so persönliche Sachen sind. Und die Freien Demokraten sind gerade frisch im Landtag von Sachsen-Anhalt. Wir sind auch noch, ich sag mal, sehr euphorisch.
Wir standen als Abgeordnete der SPD-Landtagsfraktion schon im ersten Wahlgang zu Rainer Haseloff und auch im zweiten Wahlgang. Daran haben wir nie einen Zweifel gelassen.
Doch auch in der SPD gab es vor der heutigen Wahl Verstimmungen. Viele schmerzt, dass sie in der neuen Koalition das Wirtschaftsministerium an die CDU abgeben müssen. Am Ende bleibt es bei einem Denkzettel für den neuen und alten Ministerpräsidenten. Im zweiten Wahlgang erreicht er die erforderliche Mehrheit, auch wenn wieder 3 Stimmen fehlen.
Herr Ministerpräsident, nehmen Sie die Wahl an.
Präsident, ich nehme die Wahl an.
Nach der Wahl gibt Haseloff zu, dass er mit Abweichlern gerechnet habe. Doch die Schlappe im ersten Wahlgang habe keinen Einfluss auf die Regierungsfähigkeit.
Ich habe immer gesagt, ich will eine stabile Mehrheit. Die habe ich im Parlament. Wir haben einen guten Koalitionsvertrag. Und ich bin mit einer klaren Mehrheit gewählt worden. Ich habe aber immer auch gesagt, dass ich eine stabile Mehrheit will. Und dass sozusagen individuelle Sonderheiten keine Rolle spielen dürfen, wenn die Regierungsfähigkeit davon abhängt.
Bis heute dachte ich auch, dass es eine satte Mehrheit für die Regierungskoalition gibt. Aber Herr Haseloff ist ja heute im Beweis angetreten, dass er eben nicht der Garant für stabile Verhältnisse hier im Landtag ist. Und das ist ein Problem.
Viele Beobachter rechnen eher damit, dass die Koalition die nächsten Jahre zusammenbleibt.
Ich glaube, dass alle 3 Akteure, alle 3 Fraktionen Interesse daran haben, diese Koalition nicht vorzeitig scheitern zu lassen. Und man hat ja auch schon in der letzten Legislaturperiode gesehen, dass es bei Kenia auch gelegentlich gekriselt hat. Es ist aber wieder erwarten, bis zum Schluss funktioniert hat das Bündnis. Und so ähnlich wird es sicherlich auch bei Schwarz-Rot-Gelb werden.
Der Tag war turbulent. Doch am Ende sitzt Rainer Haseloff genau da, wo er schon seit 2011 sitzt. Auf dem Platz des Ministerpräsidenten.
Und zu diesem holprigen Start in die neue Amtszeit von Ministerpräsident Rainer Haseloff hat Kerstin Palzer vom Mitteldeutschen Rundfunk folgende Meinung.
In 10 Tagen ist Bundestagswahl und man möchte sagen, schaut auf Sachsen-Anhalt. Da hat Ministerpräsident Haseloff eine klare Brandmauer zur AfD gehalten und ist dafür von den Wählerinnen und Wählern belohnt worden. Aber er hat sich dafür auch mit einigen aus seiner eigenen CDU-Fraktion angelegt. Mancher, der dichter an der AfD dran war, hat seinen guten Posten, wohl auf Haseloffs Betreiben, verloren. Da liegt der Verdacht nahe, dass der eine oder andere sich heute mit einer Gegenstimme gerecht hat. Haseloff hat auf ein Dreierbündnis gesetzt, auch wenn es ganz knapp mit der SPD für ihn gereicht hätte. Das wäre aber nur eine Stimme Mehrheit gewesen. Wer weiß, ob er heute dann gewählt worden wäre. Er ist auf Nummer sicher gegangen, hat die FDP mit ins Koalitionsboot geholt und sich damit einen Stimmenpuffer verschafft. Und was heißt das für die Bundestagswahl? Auf knappe Mehrheiten kann man sich politisch nicht verlassen. Und darauf scheint es auch im Bund hinauszulaufen. Mehrere Modelle sind möglich. Nach den neuesten Umfragen des ARD-Deutschland-Trends hätte zum Beispiel ein Dreierbündnis von SPD, Union und FDP einen dicken Sicherheitspuffer. Diese sogenannte Deutschland-Koalition ist exakt die Koalition, die Haseloff jetzt in Sachsen-Anhalt anführt. Das erste Mal in Deutschland, politisches Neuland. Aber von Sachsen-Anhalt lernen heißt, politische Mehrheiten organisieren.
Die Meinung von Kerstin Palzer. Dass die Wiederwahl von Rainer Haseloff dann doch noch glimpflich über die Bühne gelaufen ist, das dürfte vor allem auch der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, mit Erleichterung beobachtet haben. Ein Debakel für seine CDU, wie gesagt, heute, das wäre das Letzte gewesen, was Laschet im Wahlkampf-Endspurt hätte gebrauchen können. Denn er kämpft, um den Umfragerückstand auf seinen SPD-Kontrahenten Olaf Scholz aufzuholen. Und wie der gerade erwähnte letzte AD-Deutschland-Trend vor der Bundestagswahl zeigen wird gleich, da hat sich tatsächlich etwas bewegt. Dazu gleich mehr. Zuvor aber blicken Marie Blöcher und Tobias Reckmann darauf, wie sie an der Basis von CDU und SPD ihren Teil dazu beitragen, dass der jeweilige Kandidat als erster durchs Ziel geht.
Liebe ist rot, schreibt die SPD und setzt auf große Gefühle und auf Olaf Scholz. In diesem Hamburger Friseursalon lacht er einem schon lange von Fotos entgegen. Friseur Becet Algan kennt Scholz, seit beide in den 80ern gemeinsam für die SPD in Altona geworben haben.
Er fehlt hier in Hamburg, aber Deutschland braucht ihn auch.
Das Viertel gehört zu Scholz früherem Wahlkreis. Und sogar mancher Haarschnitt erinnert hier an Olaf, wie sie ihn nennen. Algan hat immer an ihn geglaubt und gleich darauf gewettet, dass er mehr als 25% holt.
Ich kenne Olaf gut. Olaf wie ein Biene. Er arbeitet Tag und Nacht und besonders, wir sind glücklich, wenn ein Altöner jetzt ganz in Deutschland regiert.
Doch für genug Wählerstimmen braucht es die Basis. In Altona ist Uschi Wichel unterwegs. Sie unterstützt Matthias Bartke, der den Wahlkreis von Scholz übernommen hat. Dass es endlich bergauf geht und das mit Scholz motiviert sie.
Für die lokalen Anhänger ist das natürlich toll. Das wäre ein doppeltes Sahnetüpfelchen.
Den Rückenwind genießen sie hier in Hamburg, vom ersten Bürgermeister bis zum Bundestagskandidaten.
Der letzte Wahlkampf war genau andersrum. Da haben wir hoch gestartet und sind am Ende abgesackt. Das war nicht schön und wir finden es besser so rum.
Angst, noch eingeholt zu werden, haben sie hier nicht.
Beim Straßenwahlkampf der CDU in Bonn kommt zum Gegenwind in den Umfragen heute noch Starkregen dazu. Der Ortsverein im Stadtteil Endenich gehört zu den jüngsten überhaupt. 10 Tage vor der Wahl gibt man hier noch mal alles.
Vor allem erstmal nicht aufgeben, weitermachen. Die Motivation hat nicht nachgelassen. Jetzt ist ja gerade der Endspurt, deshalb noch mal richtig loslegen. Sowohl für unseren Kandidaten als auch für Armin Laschet und die CDU.
Die Situation war noch nie so volatil wie im Moment, noch nie so sehr wie bei dieser Bundestagswahl. Insofern, wir kämpfen bis zum letzten Tag, um jede einzelne Stimme und...
Der Wind der Veränderung weht auch durch Bonn-Endenich. Nicht jeder hier kann dem Bundestagswahlkampf der Union etwas abgewinnen.
Hat viele Brüche. Dann wird ein Team vorgestellt, dann wird die Gegenpartei angegriffen. Ich finde den nicht immer sachlich.
Und so kämpfen sie im Ortsverein nicht nur für den eigenen Wahlkreiskandidaten, sondern auch für einen anderen Stil im Wahlkampf.
Wir haben uns zum Beispiel hier bewusst entschieden, eben nicht Gegner anzugreifen, weil das einfach kein Ton für einen Wahlkampf ist, den wir für gut befinden.
Zurück in Hamburg. Uschi Wichel und ihre Parteifreundin sehen sich auf der Zielgeraden.
An diesen Prozenten ungefähr zweifle ich nicht mehr. Aber was dann kommt, ist ja, wer mit wem.
Mögliche Koalitionen sind auch auf der Straße immer wieder Thema.
Einmal haben wir hier am Bahnhof verteilt, da war einer, ja, aber mit den Linken koaliert ihr schon, ne? Und dann letztens war auch eine, die war schon so, also die wollte wirklich hören, dass wir eigentlich pro Linke sind.
Scholz hat für ein Linksbündnis hohe Hürden genannt. Ein Fehler, sagen sie hier. Offenen Streit will man jetzt aber vermeiden.
Na, was früher die Spezialität der SPD war, sozusagen sich ordentlich zu spalten und öffentlich zu bekriegen, das macht eben jetzt die CDU.
Bei der SPD hoffen sie, dass der Frieden bis zur Wahl hält.
Im Bonner Stadtteil Endenich bleibt der Straßenwahlkampf an diesem Tag ein hartes Brett.
Darf ich Ihnen einen Flyer mitgeben? Auch nicht.
Echte Gespräche sind heute eher die Ausnahme. Diese Anwohnerin sorgt sich um den Klima- und Naturschutz.
Es geht ja im Endeffekt gar nicht mehr darum, ob wir Klimaschutz machen oder nicht, sondern wie. Wir haben ein Konzept dafür, wie wir dafür sorgen können, dass wir auch immer Energie zur Verfügung haben. Mhm. Und aber auf der anderen Seite eben auch gucken, wie geht es unserer Artenvielfalt, wie geht es unserer Natur.
Klimaschutzmäßig bin ich da d'accord, ja, auf jeden Fall. Das fand ich schon gut. Aber es hängt ja noch vieles andere an Ihrer Partei.
Wie fällt denn so die Bilanz aus jetzt?
Wenn man mal ins Gespräch kommt, dann ist es schon so, dass zumindest nicht totale Ablehnung rüberkommt. So das letzte Gespräch war halt schon positiv, wenn man auch das Gefühl hat, okay, man kann rüberbringen, was man gerade versucht, an Inhalten zu vermitteln.
2 Stunden Wahlkampf im Regen gehen zu Ende. Sollte die Union am Wahlabend eine Niederlage einfahren, am Einsatz vom Ortsverein Bonn-Endenich hat es nicht gelegen.
Wer am Wahlabend traurig ist und wer jubelt, das kann auch der Deutschlandtrend natürlich noch nicht vorhersagen. Aber die Momentaufnahme zeigt, das Rennen ist weiterhin offen. Union und SPD liegen eng beieinander. Eleni hat heute die letzte Umfrage der ARD zur Bundestagswahl. Ellen, wie eng ist es denn genau?
Also es ist tatsächlich wirklich sehr, sehr spannend im Moment. Wenn am Sonntag jetzt schon Bundestagswahl wäre, dann käme die Union aktuell auf 22% im Vergleich das Ergebnis der Bundestagswahl 2017. Da hat sie 32,9% erreicht. Also das wäre ein regelrechter Absturz. Aber diese 22% sind eine leichte Verbesserung im Vergleich zu Anfang September. Die SPD käme auf 26%, damals 20,5. Das wäre also eine ordentliche Verbesserung. Die AfD mit 11%, etwas schlechter als ihr letztes Bundestagswahlergebnis. Die FDP mit 11%, fast dasselbe Ergebnis erreicht. Die Linke 6%, schlechter als die 9,2. Und die Grünen mit 15%, auch deutlich besser als die 8,9, die sie damals erreicht hatten. Die Freie Wählervereinigung erreicht im Moment 3%. Aber Achtung, all diese Zahlen sind wie immer keine Prognose, sondern sie sind eben die aktuelle politische Momentaufnahme dieser Woche. Und es kann da auch noch geben. Denn wir wissen, dass aktuell 1/6 der Wahlberechtigten sagt, dass sie möglicherweise ihre Parteipräferenz noch mal ändern werden bis zur Wahl. Und 1/5 der Wahlberechtigten sagt, dass sie nicht wählen gehen wollen oder eben, dass sie uns in dieser Umfrage zumindest ihre Parteipräferenz nicht nennen wollten. Und es sind genau diese unentschlossenen, unentschiedenen Wackelwählerinnen und Wähler, wenn ich das mal so nennen darf, die können zu kleineren Verschiebungen führen. Aber weil die Parteien, zum Beispiel Union und SPD, so nah beieinander liegen im Moment, kann das eben tatsächlich zu größeren Veränderungen führen. Gerade bei der Frage, wer wird die stärkste Fraktion und welche Koalitionen wären dann rechnerisch möglich.
Haben die Menschen denn einen bestimmten Wunsch, welche nächste Regierung da laufen soll?
Also es ist tatsächlich im Moment ein etwas diffuses oder uneinheitliches Bild, denn auch da gibt es keine klare, deutliche Präferenz. Wir haben gefragt, wer sollte die nächste Bundesregierung führen? Und da sagen aktuell 29%, das sollte die Union tun, plus 5 Punkte im Vergleich zum Anfang des Monats. Aber die SPD ist gar nicht weit weg mit 34% der Nennungen, -1. Die Grünen 12%, -1. Aber 25%, also 1/4 der Bürgerinnen und Bürger, sagt, nein, keine dieser Parteien soll die nächste Bundesregierung führen. Das ist also tatsächlich keine richtige Überzeugung jetzt für das eine oder andere Programm. Da liegen wirklich die Werte so nah beieinander, dass man überhaupt nicht sagen kann, was wollen die Bürger denn wirklich? Ein etwas klareres Bild ergibt sich bei der Direktwahlfrage. Das ist die Frage, wen würden Sie denn wählen, wenn man die Kanzlerin, den Kanzler in Deutschland direkt wählen könnte? Da sagen aktuell, dass 19% sagen, sie würden Armin Laschet wählen, plus 3 Punkte im Vergleich zu Anfang September. Olaf Scholz hier immer noch deutlich vorne mit 40%, -3 der Nennungen. Baerbock 13%, +1. Aber auch hier sagen 28%, ich würde keinen der dreien zum Kanzler wählen. Und das zeigt einfach, dass selbst wenn Olaf Scholz hier jetzt etwas besser positioniert ist, keiner hat wirklich sehr gute Werte. Und es herrscht doch noch eine gewisse Ratlosigkeit bei dem einen oder anderen. Und es wird darauf ankommen, wem gelingt es jetzt in den nächsten Tagen eben doch noch die Wählerinnen und Wähler dazu zu bringen, das Kreuz bei der einen oder bei der anderen Partei zu machen. Es bleibt wirklich sehr spannend.
Wir freuen uns auf den Wahlsonntag. Ellen, vielen Dank für diese Informationen nach Köln.
Danke, Ingo.
Bei all den unterschiedlichen Farbenspielen und Diskussionen darüber, wer mit wem kann oder möchte nach der Bundestagswahl, spielt eine Partei keine Rolle, die AfD. Mit ihr will niemand koalieren. Die Partei selbst kann sich auch kaum einen Partner vorstellen und sucht als größte Oppositionspartei im Bundestag vor allem eins: ein zündendes Thema. Anders als vor 4 Jahren spielt das Thema Migration nicht eine vorderste Rolle. Zwischen Pandemie und Klimawandel hat die AfD auch keinen Aufschlag hinbekommen. Und so kommt es im Wahlkampf, wie so häufig, zum Kampf der unterschiedlichen Meinungen im eigenen Lager, wie Martin Schmidt berichtet.
Ein bisschen gestern, mit ganz viel Patriotismus. Schwarz, Rot, Gold. So sieht Wahlkampf bei der AfD aus, auch hier in Recklinghausen. Vor allem die eigenen Mitglieder sind da, auch treue Wähler. Noch immer ist es dieses eine Thema, das sie auf den Marktplatz treibt, sie regelrecht wütend macht.
Dass wir Multikulti sind und das passt nicht, das geht nicht.
Der Multikulti-Wahn, der brachte uns kulturelle Überfremdung und Islamisierung und importierte Kriminalität.
Wer nicht berechtigt ist in Deutschland, der muss eben nach Hause.
Die Migrationsfrage, sie hat Tino Chrupallas AfD vor 4 Jahren zur stärksten Oppositionsfraktion gemacht. Doch ohne die großen Flüchtlingsbewegungen zündet das nicht mehr. Abseits der Marktplätze ist es ruhig geworden um die AfD. Provokationen verpuffen, auch wenn sie sich bei großen Themen gegen die Wissenschaft, gegen die Mehrheit der Bevölkerung stellt.
Und besonders in der Klimapolitik, liebe Freunde, hat das ja geradezu religiöse Dimensionen erreicht. Die Glaubensgrundsätze vergangener Jahrhunderte sind von einer grünen Ersatzreligion abgelöst worden.
Doch längst distanzieren sich selbst eigene Landesvorsitzende vom AfD-Wahlprogramm, das jegliche Maßnahmen zum Aufhalten des Klimawandels ablehnt.
Natürlich müssen wir auch darüber nachdenken, welche Maßnahmen wir tatsächlich erfolgreich umsetzen können, etwa über die Reduzierung von CO2, um sich das verändernde Klima, soweit es in der Macht des Menschen liegt, auch positiv zu beeinflussen.
Ähnlich auch bei Corona, den Schutzmaßnahmen, der Impfung. Die AfD wünscht sich ihr Deutschland, aber normal. Nur was eigentlich normal sein soll, scheint sie selbst nicht eindeutig beantworten zu können. Bei Pegida in Dresden prescht am Montag rechts ganz außen Höcke mal wieder vor.
Sich gentherapieren zu lassen, denn nichts anderes ist die Corona-Impfung. Dieser Druck ist unerträglich und jeder Einzelne, der diesem Druck widersteht, ist ein nicht nur aufrechter Demokrat. Er ist in meinen Augen ein Freiheitskämpfer, ja, er ist ein Freiheitsheld und ich danke jedem, der sich nicht genmanipulieren lässt.
Mir liegt es fern und da warne ich auch wirklich intensiv die AfD und meine Partei vor, so anzufangen wie die Grünen, also diesen erhobenen Zeigefinger, wenn derjenige das macht, ist er jenes oder er ist das, sondern jeder soll frei entscheiden können und beides ist einwandfrei und in Ordnung.
Wären es nur die Widersprüche, die Vielstimmigkeit. Doch das ist eben nicht alles. In Stuttgart wurde es am Wochenende wieder offensichtlich. Intern weiter heftiger Streit, wer künftig die Richtung in der AfD vorgibt. Nur mit hauchdünner Mehrheit schafft es Chrupallas Co-Spitzenkandidatin Weidel, Abwahlanträge gegen den Landesvorstand abzuwenden, den sie führt.
2 Wochen, 14 Tage vor der Bundestagswahl diesen Landesparteitag anzuzünden mit solchen schwachsinnigen Abwahlanträgen.
In Recklinghausen dagegen Männerharmonie beim Hymnesingen. Schwarz-Rot-Gold ist der große gemeinsame Nenner, der Machtkämpfe und Themenprobleme überdeckt. Und wohl auch, dass die Partei seit Monaten in den Umfragen nicht von der Schwäche der anderen profitiert.
Auf diese Nachricht haben streikleidgeprüfte Bahnfahrerinnen und Fahrer seit Wochen gewartet. Die Gewerkschaft der Lokführer und die Deutsche Bahn haben sich auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Das Unternehmen garantiert insgesamt 3,3% mehr Lohn, Einmalzahlungen und Zugeständnisse bei den Betriebsrenten. Beide Seiten signalisieren Zufriedenheit. Allerdings muss das noch lange nicht heißen, dass es in den kommenden Monaten freie Fahrt gibt. Denn nun möchte die GDL Konkurrenz von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, immerhin auch die größere Arbeitnehmervertretung bei der Bahn, für ihre Mitglieder nachverhandeln. Notfalls natürlich auch mit Streik. Gret von Petersdorf.
Der Tarifvertrag. Was hat er dafür gekämpft? GDL-Chef Wieselski. Manche sagen, er sei übers Ziel hinausgeschossen mit der Streikerei. Faust an Faust mit dem Bahnvertreter Seiler. Der Vertrag soll nun erstmal gelten bis 2023 und es wird weiter gefaustet mit den Ministerpräsidenten aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Die sollten wohl sanft, aber nachdrücklich absichern, dass sich Bahn und GDL auch wirklich einigen.
Hier steht ein Gewerkschaftsvorsitzender, der eine anstrengende Woche hinter sich hat, der am Ende des Tages gemeinsam mit der Arbeitgeberseite einen guten Kompromiss ausgehandelt hat. Der gordische Knoten ist gelöst. Der Brückenschlag zwischen unseren Kunden, den Mitarbeitenden und dem Unternehmen ist tatsächlich gelungen.
Grob das Ergebnis. 3,3% mehr Lohn, Laufzeit 32 Monate, Corona-Prämien gibt es auch. Die GDL hat sich also munter profiliert, Wieselski immer mit Kampfesgesten vorn an der Front dazu zu sehen. Das war schwer für die Bahn und für die EVG, denn sie ist die viel größere Gewerkschaft. Sie will keine Mitglieder verlieren, entsprechend missgelaunter Kommentar.
Denn eins will ich hier schon mal klarstellen, Herr Seiler hat davon gesprochen, dass vereinbar sei, dass wir den Tarifabschluss mit der GDL übernehmen werden. Das wird so mit Sicherheit nicht stattfinden.
Er nannte den Tarifstreit auch mal Seifenoper. Jedenfalls solle die GDL sich nicht zu viel einbilden.
Die Tarifrunde ist zu Ende, wenn sie mit der EVG zu Ende ist und hat damit jetzt eigentlich erst richtig begonnen.
Das kann ja heiter werden, droht womöglich eine Streikspirale, könnte manch Bahnkunde denken. Erst die eine Gewerkschaft, dann die andere. Nein, so weit wird es nicht kommen, versichert der Bahnexperte Wolfgang Schröder. Mit dem Tarifabschluss habe man zumindest erstmal Zeit gewonnen, grundsätzlichere Probleme zu lösen.
Offensichtlich und klar ist aber, dass wenn man die dritte Partei im Bunde neben der Bahnführung und der GDL, nämlich die EVG, die größere Gewerkschaft, nicht mit in die Arena bekommt, dann wird dieser Konflikt nicht wirklich befriedet werden. Und das ist eine Aufgabe für die Zukunft.
Konkret die übermäßige Gewerkschaftskonkurrenz beenden, regeln, wer welche Interessen vertritt. Die Bahnkunden jedenfalls freuen sich über die Einigung.
Auf alle Fälle Erleichterung, dass sie sich jetzt geeinigt haben, dass da jetzt keine weiteren Behinderungen jetzt im Zugverkehr erfolgen.
Ich freue mich für alle Fahrerinnen und Fahrer, für alle Leute, die Bahn nutzen, dass das geklappt hat. Ja.
Hauptsache ist also erstmal, dass die Züge wieder fahren.
Und von der Bahn zum Auto. In Braunschweig hat heute der Strafprozess im VW-Dieselskandal begonnen. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Julian Jarek-Sinn.
Vor dem Landgericht Braunschweig verantworten müssen sich vier ehemalige Führungskräfte von Volkswagen. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie von illegalen Abschalteinrichtungen bei Dieselmotoren wussten und sie sogar mitentwickelt haben. Den dadurch entstandenen finanziellen Schaden schätzt die Anklage auf 230 Milliarden Euro.
Nach jahrelangen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wurde der Dieselbetrugsprozess gegen ein ehemaliges VW-Vorstandsmitglied und drei Manager eröffnet. Die Anklage wirft ihnen vor, tief in die Entwicklung und den Einsatz einer Diesel-Manipulationssoftware verstrickt zu sein.
Den vier Angeklagten wird Banden- und gewerbsmäßiger Betrug und weitere Straftaten vorgeworfen. Es geht um die sogenannte Abschalt-Software, die in Pkw des VW-Konzerns verbaut worden sein soll.
Der Betrug flog im September 2015 auf, als die US-Umweltbehörde über Manipulationen bei Abgastests von Dieselautos informierte. Kurz zuvor hatte VW falsche Testergebnisse eingeräumt. Konzernchef Martin Winterkorn trat zurück. Dass dieser heute nicht auf der Anklagebank saß und sein Prozess wegen einer Hüftoperation ausgeklammert wurde, kritisierten sowohl die Verteidiger der vier Angeklagten als auch die Staatsanwaltschaft, die dagegen Beschwerde einlegte.
Wenn das der einzige Grund ist, die Verhandlungsunfähigkeit belegt sein soll, das können wir nicht nachvollziehen. Und wir hätten gerade aufgrund der Gesamtverantwortung, die ja Winterkorn ja getragen hat für die ganze Phase dieses Geschehens, hätten wir schon gerne gesehen.
Damit bleibt zunächst offen, wann sich der heute 74-Jährige vor Gericht verantworten muss. Den Angeklagten drohen Freiheitsstrafen von 1 bis 10 Jahren.
Im Juli und August sind in Europa deutlich weniger Autos zugelassen worden als in den Monaten zuvor. Nach Daten des Europäischen Branchenverbandes ACEA wurde damit der Aufwärtstrend der Vormonate vorerst gestoppt. Mehr dazu von Markus Gürne.
Trotz hoher Nachfrage wurden in Europa deutlich weniger Autos verkauft. Prozentual ging es zweistellig nach unten. Im Juli sank der Autoabsatz um 23, im August um 19%. Stark betroffen waren vor allem die größten Automärkte der EU. In Frankreich war das Minus im Juli mit 35% besonders hoch, gefolgt von Spanien mit minus 29%. In Deutschland wurden 25% weniger Autos zugelassen. Im August war der Rückgang zumindest in Spanien und Deutschland noch ähnlich stark. Hauptgrund sind vor allem Lieferprobleme bei Halbleitern und anderen Komponenten. Und ein schnelles Ende des Mangels ist nicht in Sicht.
Facebook hat knapp 150 Konten und Gruppen von seinen Plattformen gelöscht, die der Querdenkenbewegung zugeordnet werden. Damit setzt der Internetkonzern weltweit erstmals eine neue Richtlinie gegen sogenannte schädliche Netzwerke um. Die Gruppierung habe wiederholt gegen Gemeinschaftsstandards von Facebook verstoßen, etwa indem sie Falschinformationen oder Hassreden verbreitet habe. Die Anhänger der Querdenkenbewegung protestieren seit mehr als einem Jahr gegen staatliche Corona-Maßnahmen. Vergangenes Jahr ist er Corona-bedingt ausgefallen. Heute am Abend wurde in Köln wieder der Deutsche Fernsehpreis in 28 Kategorien verliehen. Anja Reschke wurde dabei als Moderatorin der ARD-Sendung Panorama in der Kategorie Einzelleistung Information ausgezeichnet. Als weitere ARD-Produktionen gewannen der Film Für immer Sommer 90 in der Kategorie Bester Fernsehfilm und Deutschland 1900 über das Münchner Oktoberfest als bester Mehrteiler. Freitagnacht Juice mit Daniel Donskoy wurde als beste Comedy Late Night gewürdigt.
Es scheint die neue Dimension einer Luxusreise zu werden, ein Ausflug ins All. Und dieser hier soll den bescheidenen Preis einer zweistelligen Millionensumme gekostet haben. Heute Morgen hob in Florida eine Rakete des Unternehmens SpaceX von Tesla-Gründer Elon Musk ab. Das Besondere, die vierköpfige Besatzung bestand erstmals komplett aus Nicht-Profi-Astronauten. Einer von ihnen ist ein Milliardär, der den Höhenflug finanzierte. Die anderen drei wurden in einem Wettbewerb ausgewählt. 3 Tage werden sie im Orbit kreisen und die US-Raumfahrtbehörde NASA, die nur die Startrampe zur Verfügung stellte, applaudierte. Dies sei ein bedeutender Meilenstein beim Streben danach, das All für alle zugänglich zu machen. Und damit zu einem, der auch aus dem All auf die Erde blickt, aber per Satellitenbilder und der auf jeden Fall ein Vollprofi ist. Carsten, wie wird's Wetter?
Es lässt sich, glaube ich, nicht mehr ganz leugnen, dass der Herbst in unsere Nähe rückt. Ich habe mal zur Veranschaulichung die Europakarte rausgesucht mit den Temperaturzonen des heutigen Tages. Wir sehen auf einen Blick, dass die Farbunterschiede doch ziemlich groß werden. In Skandinavien und auch im Norden Russlands ist es schon grün. Also hier herrschen schon frühherbstliche Bedingungen. Am Mittelmeer immer noch Sommer- bis hochsommerliche Werte. Und wir sitzen so ein bisschen zwischen den Stühlen. Und dazu mal ein paar ausgesuchte Tageshöchsttemperaturen des heutigen Tages. In dem finnischen Lappland, in Sodankylä, gab es heute maximal 5 Grad. Moskau, da war es auch schon eher kühl mit nur maximal 10 Grad. In Berlin 19, aber südlich der Alpen war es eben noch deutlich wärmer. Mailand 28, auf Ibiza 30 Grad. Die höchste Temperatur auf dem europäischen Kontinent wurde im griechischen Serres gemessen mit 36 Grad. In Tunis waren es sogar noch einmal 40 Grad. Und wie geht es weiter? Über dieser kalten Luftmasse im Nordosten Europas bildet sich in den nächsten Tagen ein großes Hochdruckgebiet und dadurch kommt es hier zu einer nordöstlichen bis östlichen Luftströmung und so ein bisschen von dieser frühherbstlichen Luft fließt zum Sonntag, Montag auch Richtung Deutschland und damit wird es auch bei uns ein bisschen kälter, aber das Wetter nicht allzu schlecht. Aktuell haben wir im Südosten Bayerns immer noch etwas Regen, der hört dann bis zum Morgen auf. Im Nordosten bleibt hingegen der Regen auch morgen tagsüber präsent. Ansonsten Sonne-Wolken-Mix, für die meisten ein trockener Tag. Am Nachmittag gibt es noch einzelne Schauer, so vom südlichen Emsland über die Mitte hinweg bis zur Oberlausitz und im Nordosten gibt es die meisten Wolken und immer auch am Nachmittag noch ein paar Regentropfen. Die Temperaturen nachts bei Aufklaren in der Mitte und im Westen im einstelligen Bereich 7 bis 9 Grad, sonst sind es meistens 10 bis 15 Grad. Tagsüber wird es im Südwesten und Westen am wärmsten mit 20 bis 23 Grad. Für die meisten hingegen sind es 17 bis 19 Grad. Die weiteren Aussichten: nicht unfreundlich am Wochenende, ein meist trockenes Wochenende, am Samstag im Nordosten etwas Regen, am Sonntag vielleicht am Alpenrand. Und hier sehen wir schon, trotz Sonnenscheins am Sonntag 15 bis 16 Grad im Osten, 20 bis 21 Grad weiterhin im Westen.
Professionelle Aussichten. Vielen Dank, Carsten, dafür. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit Comedy und Satire bei Extra 3. Das Nachtmagazin mit André Schünke meldet sich um 0:35 Uhr und wir sehen uns morgen Abend wieder. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.